Davids Vespa war mit Abstand das kleinste Fahrzeug, das je die Landebahn des Flughafens von Sevilla heruntergerast war. Er sah im Rückspiegel das Taxi 400 Meter zurück auf die Rollbahn schießen. Der Wagen begann sofort aufzuholen. David schaute nach vorne. Ungefähr 800 Meter voraus ragten die Hangars in den Nachthimmel. Der mittlere, dort steht der Learjet, dachte David. Er schaute zurück. Der Killer hatte sich mit der Waffe aus dem Seitenfenster gehängt und zielte. David fuhr Schlangenlinie. Sein Rückspiegel explodierte in einem Splitterhagel. David legte sich mit dem Oberkörper auf den Roller. Gott, steh dir bei, das schaffst du nie. Das Taxi kam näher. Wieder knallte ein Schuss. Die Kugel prallte als heulender Querschläger von der Heckverkleidung des Rollers ab. David wäre am liebsten weiter Zickzackkurs gefahren. Du musst es zum Hangar schaffen. Hoffentlich hat der Pilot eine Waffe. Die beleuchtete Höhlung des offenen Hangars kam näher. Davids Überlegungen gingen ins Leere. Der Hangar war leer. Oh Gott, wo ist das Flugzeug? Die beiden Fahrzeuge schossen gleich auf in den Hangar. Verzweifelt suchte David nach einem Schlupfloch, vergeblich. Die Rückwand der Halle hatte weder Tür noch Fenster. Das Taxi setzte sich rechts neben David. Er sah Hulot die Pistole heben. Instinktiv trat er auf die Bremse, aber die Wirkung blieb aus. Der Hangarboden war verölt. Die Vespa begann eine Rutschpartie. Das Taxi neben David schleuderte auf dem Ölteppich nur Zentimeter neben der Vespa um die eigene Achse. Wunderbarerweise war David noch nicht gestürzt, aber er fuhr wie auf Eis. Die Wellblechwand kam auf ihn zugerast. David machte sich auf den Aufprall gefasst. Es gab ein ohrenbetäubendes Krachen, aber David spürte keinen Schmerz. Er befand sich plötzlich im Freien und hoppelte mit der Vespa über Grassoden. Es war, als hätte sich die Hangar-Rückwand in Luft aufgelöst. Neben ihm schoss das Taxi über das Feld. Eine riesige Bahn Wellblech löste sich von der Frontpartie des Wagens und segelte über Davids Kopf davon. Davids Herz raste. Er gab Gas und kurfte in die Nacht. Jabba lag in einem Großrechner und seufzte erleichtert auf. Die letzte Lötstelle war gerade geschafft. Plötzlich zerrte jemand an seinen Stiefeln und schrie, »Jabba, komm da rasch raus!« Er robbte aus dem Gehäuse und blickte erstaunt hoch. »Soshi?« Soshi Kutta war Jabbas rechte Hand. Das 41 Kilo leichte Energiebündel war eine mit allen Wassern gewaschene Syssec-Technikerin. »In der zentralen Datenbank tun sich seltsame Dinge.« »Würde es dir etwas ausmachen, ein wenig präziser zu werden?« Soshi wurde präziser. Kurz darauf stürmte Jabba durch die Flure der Datenbank entgegen. Greg Hale lag auf dem Boden von Note 3, gefesselt mit Druckerkabeln. Strassmore saß auf der Couch, die Beretta auf dem Schoß, während Susan an Hales Terminal die Nonkonformitätssuche durchführte. Sie wollte gerade den fünften Suchlauf starten, als ein ohrenbetäubendes Alarmsignal aus der Untermaschinerie in die Stille der Kuppel platzte. Susan und Strassmore sahen einander überrascht an. »Was ist denn das?« schrie Susan in die kurzen Intervalle. »Der Translator«, schrie Strassmore zurück. Er sah beunruhigt aus. »Er wird zu heiß. Vielleicht hatte Hale doch recht, dass die Anlage auf Notstrom zu wenig Kühlmittel zieht.« »Wo bleibt die Abschaltautomatik?« Strassmore überlegte. »Es muss irgendwo einen Kurzschluss gegeben haben.« Ein gelbes Warnblinklicht, das in der Kuppel angesprungen war, jagte pulsierende Lichtblitze über sein Gesicht. »Jetzt sollten Sie aber wirklich abschalten«, rief Susan. Strassmore nickte. Er musste schleunigst zu seinem Terminal und den Dechiffrierungsversuch stoppen, vor allem bevor draußen jemand auf die Situation aufmerksam werden und die schwere Reiterei losschicken konnte. Er streifte den immer noch bewusstlosen Hale mit einem Blick und legte die Beretta neben Susan auf den Tisch. »Bin gleich wieder da«, schrie er in den Lärm und strebte zum Loch in der Glaswand. »Und sehen Sie zu, dass Sie den Schlüssel finden!«